NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und willkommen zu diesem Echo des Tages, heute mit Andreas Sperling. Unsere Themen: die Suche nach dem besten Weg, die Politik diskutiert über Europas Schuldenproblem, der deutsch-russische Dialog, Merkel und Medvedev treffen sich in Hannover und neuer Fall von sexuellem Missbrauch, die katholische Kirche spricht von einem Desaster. Und natürlich geht es noch ein letztes Mal um die Frauenfußball-WM heute am Tag nach dem Finale. Das Fest ist vorbei, das Fußballfest der Frauen. Das Finale ist gespielt, Japan hat gewonnen und sogar viele, die dem Frauenfußball eher skeptisch gegenüberstanden, müssen zugeben, dass es ja eigentlich doch ganz nett und spannend und spielerisch oft auf hohem Niveau war. Martina Knief hat die ganze WM als Reporterin begleitet. An Sie jetzt die Frage, wie heute die Bilanz aussieht. Was sagt zum Beispiel der DFB heute am Tag nach dem Finale?
Für den DFB, für das WMOK um die Präsidentin Steffi Jones war die Frauenfußball-Weltmeisterschaft ein großer Erfolg. 86% der Karten wurden verkauft. Das heißt, die berühmte schwarze Null steht am Ende. Man kann also die Bilanz ausgleichen. Die FIFA hat auch in Person des Präsidenten Josef Blatter die Ausrichtung, vor allen Dingen die Stadien in Deutschland, gelobt. Er hat es sich verkniffen zu sagen, dass es die beste Frauenfußball-Weltmeisterschaft bisher war. Es war die beste. Es ist ein Meilenstein, den der DFB und das deutsche WMOK dafür die Ausrichtung von Frauenfußball-Weltmeisterschaften gesetzt hat. Und deswegen, denke ich, können alle sehr, sehr froh sein. Nicht nur, was die Organisation betrifft, was den Sport betrifft, was die Anerkennung betrifft, was die Euphorie betrifft. Die Einschaltquoten im Fernsehen haben es gezeigt, dass auch Spiele ohne deutsche Beteiligung angenommen werden. Und auch das Endspiel gestern Abend in Frankfurt hat das bewiesen.
Und was war nun aus Ihrer Sicht der große Unterschied zu einer WM der Männer?
Es ist alles kleiner, es ist alles familiärer. Wenn man in den Stadien sitzt, denkt man, Fußballstimmung kenne ich eigentlich anders. Hier sind sehr viele Kinder, sehr viele Jugendliche im Stadion gewesen. Auch Erwachsene, die vielleicht erstmals Stadionbesucher waren, die sich so fußballatypisch verhalten haben, die zum Jubeln zur Laola-Welle im Stadion erst animiert werden mussten. Und der Stimmpegel, was die Euphorie, was das Gekreische in An- und Abführung betrifft, ist ein sehr hoher, weil eben sehr viele junge Leute im Stadion waren. Es ist eine sehr freundliche Atmosphäre in den Stadien und das ist eine Frauenfußball-Atmosphäre, die vielleicht auch als Vorbild mal für eine Männer-WM herhalten kann.
Der Frauenfußball hat durch diese WM einen gewaltigen Popularitätsschub bekommen. Die Frage, die jetzt aber häufig gestellt wird: Was bleibt davon? Wie nachhaltig ist diese Begeisterung?
Nachhaltigkeit ist ja so ein Modewort geworden, wenn jemand eine Großveranstaltung ausrichtet und organisiert. Und Nachhaltigkeit war auch immer das Wort, was ganz oben stand, wenn es galt zu hinterfragen, was bringt diese WM. Sie wird einen Schub für den Frauenfußball bringen, weltweit sowieso. Aber man darf jetzt nicht erwarten, dass der DFB auf einmal 1 Million weibliche Mitglieder hat und jetzt in 2 Tagen 2 Millionen. Das geht alles Schritt für Schritt. Der Frauenfußball hat sich in den vergangenen 41 Jahren in Deutschland enorm entwickelt, aber langsam. Und genauso langsam geht die Entwicklung weiter. Und ich denke, so muss man im Frauenfußball denken und jetzt nicht sagen, ja, wir spielen jetzt ab sofort in den großen Stadien, wo sonst Eintracht Frankfurt spielt mit dem ersten FFC Frankfurt oder im Berliner Olympiastadion mit Turbine Potsdam und nicht mehr im Kali, im liebgewonnenen Stadion in Potsdam selber. Das sind die Schritte, die der Frauenfußball gehen muss. Aber eins ist auch klar, ich glaube, die Akzeptanz gerade auch von den Männern gegenüber diesem Sport hat sich verbessert, ist deutlich besser geworden. Ich hoffe, die Vergleiche mit dem Männerfußball sind jetzt wirklich mal Geschichte und jeder sagt, Frauenfußball ist ein toller Sport. Ich möchte mal zum Frauenfußball gehen.
Martina Knief mit einer Bilanz der Frauenfußball-WM. Wer das Endspiel gestern gesehen hat, wird sich vielleicht etwas gewundert haben. Bei den Japanerinnen gab es allenfalls verhaltene Freude über den Sieg. Aber Asiaten freuen sich eben anders als Europäer oder Amerikaner. Nicht so ausgelassen und überschwänglich, wie wir das gewohnt sind. Das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass der sportliche Erfolg ein ganz wichtiges Signal für Japan ist. Nach einem halben Jahr der schlechten Nachrichten, der Sorgen und Katastrophen. Nils Kinkel kommentiert aus Tokio.
Der Patient Japan kann wieder hoffen. Seit 4 Monaten liegt er auf der Intensivstation und wird mit Horrormeldungen gequält. Erst das Erdbeben der Stärke 9,0, dann der Tsunami und am Ende die Atomkatastrophe. Das hat die Stimmung gedrückt. Der Japaner hat sein Lächeln verloren. Es fehlt ihm die Kraft, die Energie und der Glaube an eine bessere Zukunft. Und plötzlich kommt eine Schwester ins Krankenzimmer und erzählt die Geschichte vom Sommermärchen in Deutschland. Und der Patient kann wie durch ein Wunder wieder aufstehen. Der Überraschungssieg der japanischen Fußballerinnen in Frankfurt hat tatsächlich die Kraft, das schwer gebeutelte Land aus der Depression zu holen. Statt schlechter Nachrichten aus Fukushima zeigt das Fernsehen seit einer Woche die Bilder der Sieger aus Deutschland. Sie wirken wie ein Antidepressivum. Und die Botschaft kommt an im Gehirn: Seht her, wenn ihr als Team auftretet und zusammenhaltet, dann könnt ihr gemeinsam wieder aufstehen und etwas erreichen, auch wenn ihr am Boden liegt. Zur Motivation hatte Trainer Sasaki direkt vor dem schweren Spiel gegen den Gastgeber und Titelverteidiger Deutschland die furchtbaren Bilder von der Tsunami-Katastrophe gezeigt. Die Antwort folgte auf dem Platz und war jeweils auch ein Sieg für die Opfer der Naturkatastrophe. Ihr zerstörtes Land haben die Japaner schon mehrfach wieder aufgebaut. Auch Deutschland hat nach dem Wunder von Bern plötzlich wieder ein Ziel gehabt. Das Problem: die Seele ist zwar für einen Moment gestreichelt, der Patient bleibt aber schwer krank auf der Intensivstation. Die geschmolzenen Brennstäbe in Fukushima sind frühestens im Dezember abgekühlt. Bis dahin belastet die Atomruine jeden weiteren Tag die Umwelt mit radioaktivem Sondermüll. Die Erinnerung an den historischen Sieg in Frankfurt und der Pokal ist den Japanern nicht mehr zu nehmen, aber auch an die radioaktive Strahlung rund um Fukushima werden die Geigerzähler noch Jahrzehnte später erinnern. Immer mehr Lebensmittel landen unkontrolliert in Restaurants und Supermärkten, obwohl sie den zulässigen Grenzwert überschritten haben. Um in der Fußballersprache zu bleiben: das böse Foul an der Natur und den Menschen kann weder die japanische Regierung noch die Betreiberfirma TEPCO stoppen. Der Patient Japan hat aber wenigstens wieder etwas Hoffnung, eines Tages die Intensivstation zu verlassen. Mit schweren Narben, aber einem Lächeln auf dem Gesicht.
Das war ein Kommentar von unserem Japan-Korrespondenten Nils Kinkel. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am Donnerstag treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU und blicken wahrscheinlich wieder ratlos auf den Schuldenberg, der sich vor einigen Ländern auftürmt. Trotz allem will die EU ein Zeichen der Zuversicht setzen mit diesem Sondergipfel. In Berlin ging heute die Diskussion weiter, wie zum Beispiel Griechenland am besten geholfen werden kann, ob den Sorgenstaaten Schulden erlassen werden sollten und ob eine europäische Ratingagentur Sinn hat. Die SPD hat heute sogar zu einer eigenen Pressekonferenz eingeladen unter dem Titel Europa in der Krise. Dietmar Riemer hat zugehört.
Die SPD macht der Bundesregierung ein Angebot und schreibt der Kanzlerin einen Brief. Darin steht nicht mehr und nicht weniger zu lesen, als dass sich die größte Oppositionspartei so sehr um die Zukunft Europas und des Euro sorgt, dass jetzt nicht die Stunde der Opposition, sondern die der gemeinsamen Vernunft schlagen sollte, lautet die Botschaft der drei wichtigsten Männer in der SPD.
Es geht darum, dass die wirtschaftliche und politische Zukunft Europas weder durch innenpolitische Ängste vor unpopulären Entscheidungen aufs Spiel gesetzt wird, noch im Klein-Klein des Koalitionsstreits oder des Streits zwischen Regierung und Opposition untergeht. Wir Sozialdemokraten sind jedenfalls bereit, daran mitzuwirken und auch diese schwierigen Entscheidungen in der Öffentlichkeit zu vertreten.
Und der Kanzlerin bei fehlender eigener Mehrheit mit Stimmen der SPD im Bundestag auszuhelfen, wenn im Herbst nämlich die Euro-Rettungsschirme per Gesetz beschlossen werden müssen. Doch das alles ist nicht kostenlos für die Kanzlerin zu haben, denn, so SPD-Chef Gabriel, er erwartet schon, dass sich die Bundesregierung bei der Euro-Rettung bewege. Peer Steinbrück fordert das, was die Kanzlerin auch nicht mehr gänzlich ausschließen will, nämlich den sogenannten Haircut, also den teilweisen Schuldenerlass für die Griechen.
Es läuft darauf hinaus, dass in der Tat 40-50% eines Schnitts erfolgen müssten, dass es dann zu europäischen Auffanglösungen garantierten, wenn Sie so wollen, Rückversicherung kommen muss. Deshalb habe ich gegen den Begriff des Eurobonds überhaupt keine Einwände. Die frühzeitige Tabuisierung dieses Instrumentes nach einem ersten Vorschlag von Jean-Claude Juncker vor 15 Monaten war ein massiver Fehler. Und auch das Horrorgemälde einer Transferunion halte ich für absurd. Warum? Weil wir es längst mit einer Transferunion zu tun haben.
Diese Botschaft der SPD ist bei der CDU zwar gehört worden, aber nicht angekommen. CDU-Generalsekretär Gröhe findet nämlich:
Man gibt sich auf Seiten der SPD proeuropäisch, aber macht Vorschläge wie eine schnelle Umschuldung, die vonach gerade den wichtigsten europäischen Akteuren und Institutionen nachdrücklich abgelehnt werden.
Und so Gröhe weiter: Eurobonds, also europäisch verbürgte Anleihen, lehnt die CDU auch weiterhin strikt ab. Die Kanzlerin selbst war zum Thema heute nicht zu hören, dafür ihr Regierungssprecher. Und der musste einräumen, dass man im Kanzleramt zurzeit noch nicht sagen könne, was der Europäische Sonderrat am Donnerstag beschließen werde. Denn
es ist Neuland. Das heißt, nicht alles, was im März geäußert wurde, kann sich im Mai oder im September genauso in die Realität umsetzen lassen.
So hört sich regierungsamtliche Ratlosigkeit an. Und deshalb gilt für die Bundesregierung vor dem Gipfel:
Die Bundesregierung möchte zu der Vielstimmigkeit, die in Europa zurzeit herrscht, nicht beitragen. Wir möchten nicht jeden Tag das Für und Wider verschiedener Vorschläge öffentlich erörtern.
Denn, und da sind sich alle tatsächlichen und auch die selbsternannten Experten einig, zur Rettung der Griechen und des Euro gibt es keinen Königsweg, nur unterschiedlich nachteilige.
Dietmar Riemer aus Berlin. Russlands Ministerpräsident Putin soll befremdet gewesen sein, so ist zu hören, als er erfahren hat, dass die Verleihung des Quadriga-Preises für deutsch-russische Verdienste abgesagt wurde, weil der Protest zu groß geworden war gegen einen Preisträger Putin. Der bleibt heute übrigens zu Hause, wenn sich in einer halben Stunde in Hannover die Bundeskanzlerin und Russlands Präsident Medvedev treffen, nachdem zuvor bereits der Petersburger Dialog getagt hatte. Aus Hannover Thomas Nils.
Erst am Nachmittag bei der Zusammenfassung der Ergebnisse von immerhin 8 Arbeitsgruppen schienen die Rauchschwaden des Streits über die Quadriga-Preisvergabe verzogen. Sichtbar waren die Spuren freilich immer noch, auch wenn allenfalls in den Kaffeepausen über das Hin und Her der wohl schon im Frühjahr entschiedenen und am Wochenende stornierten Preisvergabe an den russischen Ministerpräsidenten Wladimir Putin gesprochen wurde. Lothar de Maizière, der deutsche Vorsitzende im Lenkungsausschuss des Petersburger Dialogs, ist zumindest froh, dass seine russischen Partner nicht offiziell maulen.
Ich glaube, dass dieses Beschließen und Widerrufen den Deutschen peinlicher sein muss als den Russen. Das Chaos hat die deutsche Seite zu vertreten, nicht die russische Seite.
Mit wenig ist de Maizière auch zufrieden, wenn es um die Bestandsaufnahme des seit 11 Jahren praktizierten Miteinanders geht. Kritische Stimmen, die unterstellen, es treffen sich jeweils nur Russlandversteher auf der deutschen Seite und Kreml-Loyale aus Moskau, versucht er mit dem Hinweis zu entkräften, dass es keinen Sinn habe, lediglich die Konfrontation zu suchen. Und als Beispiel nannte er den Arbeitskreis, in dem er heute selbst die meiste Zeit verbrachte.
Dort wurde eigentlich nicht bemängelt, dass man miteinander in dieser Arbeitsgruppe die Themen nicht offen bespricht, sondern dass es nicht immer gelingt, das, was dort besprochen wird, denn auch in die Politik einzuspeisen und von dort Umsetzung zu erwarten.
Zu denen, die am heftigsten klagen, das einst von den Regierungschefs Schröder und Putin ins Leben gerufene Verständigungsgremium sei in die Jahre gekommen, gehört Marie-Louise Beck, Bundestagsabgeordnete der Grünen und heute in Wolfsburg auf dem Diskussionsforum über die Zivilgesellschaft an sich mit von der Partie. Eine übergroße Zurückhaltung sei fehl am Platz, denn zum Dialog gehöre nun einmal auch der Austausch von Meinungsverschiedenheiten, befand die streitbare Menschenrechtspolitikerin.
Es kam zum Vorschein, was ich immer vermutet habe und was auch meine Erfahrungen sind, dass die Kolleginnen und Kollegen aus Russland viel selbstbewusster sind, als das hier häufig wahrgenommen wird. Dass sie sagen, es ist uns klar, wir sind ein Land in der Transformation, wir brauchen Zeit, wir sind erst beim Aufbau einer demokratischen Gesellschaft. Und solange es einen Respekt gibt und wir uns geachtet fühlen, ist es überhaupt kein Problem, dann solche Kontroversen auszutragen.
Die Bilanz der 8 Arbeitsgruppen allerdings mied den möglichen Kern der Probleme. Eine große Themenvielfalt von Kooperationsmöglichkeiten in den Bereichen Bildung, Kultur, Medien, Wissenschaft und vor allem Wirtschaft wurde ausgebreitet. Über die Alltagsklagen zur Menschenrechtspraxis und Eingriffen in die Meinungs- und Pressefreiheit war nichts zu vernehmen. Kann das an der Zusammensetzung der Diskutanten liegen? Lothar de Maizière sagt nein.
Wir haben keine Ausschlusskriterien, dass wir sagen, die Meckerer bleiben außen vor. Es gibt keine Ablehnungskriterien, aber es gibt Zulassungskriterien. Wir können nicht mehr als 120 Leute auf die Bühne bringen. Und insofern müssen wir aus 200-300 Bewerbungen dann irgendwo eine Auswahl treffen.
Der Petersburger Dialog und die deutsch-russischen Regierungskonsultationen, die beginnen in einer halben Stunde in Hannover. Morgen ist für den Medienzaren Rupert Murdoch ein heikler, schwieriger Tag. Er muss vor dem Parlamentsausschuss in London Stellung nehmen zum Abhörskandal in Großbritannien. Dieser zieht immer weitere Kreise. Erst war die Murdoch-Vertraute Brooks festgenommen und dann auf Kaution freigelassen worden. Jetzt ist sogar der Chef von Scotland Yard wegen der Affäre zurückgetreten. Und das sollte nicht die einzige personelle Konsequenz bleiben, berichtet Thorsten Huhn aus London.
Einen Tag nach dem Chef hat auch der zweithöchste Polizeioffizier von Scotland Yard sein Amt niedergelegt. Paul Yates war unter Druck geraten, weil er einen ehemaligen stellvertretenden Chefredakteur der Boulevardzeitung News of the World als PR-Berater eingestellt hat. Außerdem hat Yates vor 2 Jahren die Entscheidung getroffen, die Ermittlungen gegen die News of the World wegen des Abhörskandals nicht wieder aufzunehmen, was heute als schwerer Fehler angesehen wird. Mit dem zweiten Rücktritt wird die Frage immer dringlicher, wie intensiv die Beziehungen zwischen der Polizei und der Boulevardzeitung tatsächlich waren und ob dabei möglicherweise auch Bestechungsgelder geflossen sind. Das werden wahrscheinlich nur die Ermittlungen der Polizei klären können. Die Affäre belastet zunehmend auch Premierminister Cameron. Labour-Chef und Oppositionsführer Ed Miliband attackierte den Premier heute, weil er mehrere Jahre lang mit Andrew Coulson, einem ehemaligen Chefredakteur der News of the World, zusammengearbeitet hat. Es gibt Anlass zur Sorge, wenn ein Polizeichef wichtige Anliegen mit dem Premierminister nicht diskutieren kann, weil der Coulson eingestellt hat. Es ist auch bemerkenswert, dass Polizeichef Stevenson die Verantwortung übernommen hat und zurückgetreten ist, weil er den Stellvertreter von Mr. Coulson eingestellt hat, während sich der Premier nicht einmal entschuldigt hat für die Beschäftigung von Coulson. Cameron, der sich derzeit auf Afrika-Reise befindet, wies diese Kritik zurück. Ich würde sagen, dass die Situation in der städtischen Polizei sehr anders ist als die in der Regierung. Cameron verwies darauf, dass jetzt die Polizei in der Abhöraffäre ermittle und es außerdem eine unabhängige Untersuchung durch einen Richter geben werde. Unterdessen hat der Anwalt der gestern vorübergehend festgenommenen Rebecca Brooks die Polizei kritisiert. Brooks, ehemalige Chefredakteurin der News of the World, ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Ihr Anwalt sagte, der Status von Rebecca Brooks kann leicht festgestellt werden. Sie hat keine strafbare Handlung begangen. Die Position der Polizei ist weniger leicht zu verstehen. Trotz ihrer Festnahme gestern und einer 9 Stunden andauernden Befragung haben sie sie mit keinerlei Vorwürfen konfrontiert und haben ihr auch keine Dokumente vorgelegt, die sie in Zusammenhang mit einer strafbaren Tat bringen würde. Diese Erklärung irritiert, denn es gibt Vorwürfe, dass Brooks von den Abhöraktionen und von Geldzahlungen an Polizisten gewusst hat. Hat die Polizei also keinerlei Beweise in der Hand? Der Anwalt klang sehr selbstbewusst. Die Polizei wird in Kürze über ihre Handlungen Rechenschaft ablegen müssen, vor allem über die Festnahme, die großen Schaden für die Reputation von Frau Brooks gebracht hat. In der Zwischenzeit hat Frau Brooks einen Termin beim Parlamentsausschuss für Kultur und Medien. Sie ist bereit, teilzunehmen und Fragen zu beantworten. Auch Medienmogul Rupert Murdoch selbst und sein Sohn James werden vor dem Parlamentsausschuss erscheinen. Der Auftritt der drei wird mit großer Spannung erwartet. Wie weit sie wirklich zur Aufklärung beitragen können und wollen, das bleibt allerdings offen. Denn wenn sie zugeben würden, dass sie etwas von den Abhörfällen oder von Geldzahlungen der Zeitung an Polizisten gewusst haben, würden sie sich selbst belasten.
Es ist eine Illusion zu glauben, dass gut qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland sich darum reißen, in Deutschland zu arbeiten. Wer weg will, hat längst in anderen Ländern einen Job gefunden. Dabei braucht Deutschland dringend Facharbeiter. Und die will die Bundesagentur für Arbeit jetzt in den Krisenländern der EU finden, in Spanien, Griechenland und Portugal zum Beispiel. Anne Meyer berichtet über diesen Plan und über die Frage, ob der sich überhaupt umsetzen lässt.
Frank-Jürgen Weise, Chef der Bundesagentur für Arbeit, ist der Meinung, pro Jahr könnte der hiesige Arbeitsmarkt gut und gerne 200.000 qualifizierte Zuwanderer vertragen, um das Problem Fachkräftemangel einzudämmen. Auch bei der Bundesregierung ist das Thema inzwischen angekommen. Bis 2025, so ihre Kalkulation, werden 6,5 Millionen Fachkräfte fehlen.
Angesichts der demografischen Veränderung stehen wir hier vor riesigen Problemen.
Vor etwa 4 Wochen lud Angela Merkel gemeinsam mit den Fachministern von der Leyen und Rösler Vertreter aus der Wirtschaft und von den Gewerkschaften zu einem Spitzentreffen. Sie konnte ihnen dort das Fachkräftekonzept präsentieren, das die schwarz-gelbe Koalition just verabschiedet hatte. Ein Element dieses Konzeptes, die Anwerbung und Integration von qualifizierten Arbeitskräften aus dem Ausland. Die Bundesregierung ist gewissermaßen flankierend weitere Schritte gegangen. So hat sie gerade die sogenannte Vorrangprüfung eingemottet. Das bedeutet, in Zukunft können Arbeitgeber in Deutschland Ärzte, Maschinen, Fahrzeugbau und Elektroingenieure einstellen, ohne den Markt vorher nach einem deutschen Bewerber mit vergleichbaren Qualifikationen durchsucht zu haben. Eine große Schwelle bleibt allerdings unverändert, wie John Philipp Hammersen, Sprecher der Bundesagentur für Arbeit, erläutert.
Eindeutig ist die größte Hürde die Sprache. In vielen Ländern ist nun mal die erste Fremdsprache Englisch. Und die Menschen, die Englisch können, zieht es natürlich eher dann in den angelsächsischen Sprachraum. Zweiter Punkt ist sicherlich die nicht gelöste Integration in Deutschland. Und der dritte Punkt, die Bürokratie.
Mit anderen Worten, Deutschland braucht eine neue, eine andere Willkommenskultur. Das sehen allerdings längst nicht alle so. CSU-Chef Horst Seehofer etwa hat heute die Bundesagentur aufgefordert, statt auf qualifizierte Zuwanderer zu setzen, sollte sie sich zunächst um den heimischen Markt kümmern.
Ich kann aber jetzt nicht sagen, wir helfen jetzt den Spaniern bei der Bewältigung ihrer Arbeitslosenzahlen, wenn gleichzeitig wir selbst auch noch ein Problem haben.
Und auch hier ist wieder eine Zahl hilfreich. In Deutschland, so Seehofer weiter, gibt es 2 Millionen Langzeitarbeitslose.
Und ich möchte, dass diese Menschen und ihre Familien nicht den Eindruck bekommen, dass sie am Rande stehen gelassen werden.
Der bayerische Ministerpräsident Seehofer. 18.50 Uhr ist es, 7:10. Die katholische Kirche hat wieder einen Missbrauchsfall. Ein Pfarrer aus Salzgitter hat zugegeben, sich an Minderjährigen vergangen zu haben. Erst war von einem Jungen die Rede, jetzt von 3 Kindern. Der Geistliche war am Wochenende festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft. Jan Lauer informiert.
Der beschuldigte Pfarrer habe die Vorwürfe mittlerweile eingeräumt, teilte die Staatsanwaltschaft Braunschweig mit. Der 46-Jährige soll vom Jahr 2004 an einen damals 10-jährigen Jungen sexuell missbraucht haben. Die Missbrauchsfälle sollen sich derzeitigen Ermittlungen zufolge über einen längeren Zeitraum von 2 bis 2,5 Jahren hingezogen haben, sagte Joachim Grande, Sprecher der Polizei in Braunschweig. Darüber hinaus ist noch nicht viel Konkretes bekannt.
Der Fall, der die Sache ins Rolle brachte, war eine Anzeige vor etwa 3 Wochen hier bei der Polizei in Braunschweig, nachdem die Ermittlungen aufgenommen wurden. Damals sind die Eltern mit dem Opfer hier bei der Polizei erschienen, nachdem sich der Junge seinen Eltern offenbart hatte über diese Umstände. Wir haben dann die Ermittlungen aufgenommen, letztlich mit dem Ergebnis dann, die bis zur Festnahme eben des Beschuldigten geführt haben, der ja nun mittlerweile auch in Haft ist.
Bei Durchsuchungen in der Wohnung des Pfarrers hat die Polizei offenbar umfangreiches Material unter anderem auf seinem Computer festgestellt, darunter Briefe und Fotos. Es bestehe daher der Verdacht, dass es noch weitere Fälle von sexuellem Missbrauch geben könne. Die Polizei will dafür eine Sonderkommission gründen.
Wir werden diesen Fall jetzt, wie gesagt, mit einer Sonderkommission sorgfältig und intensiv untersuchen. Ich habe noch einen ganz wichtigen Appell, und zwar bitte ich mögliche weitere geschädigte Opfer, sich bei der Polizei zu melden, die jetzt vielleicht auch den Mut gefasst haben und ihre Scham zurücklassen können, sich bei der Polizei zu melden. Ich denke mal, das könnte auch den Opfern Erleichterung geben, wenn sie sich einfach der Polizei offenbaren. Und das sollten sie bitte dann hier in Braunschweig tun.
Auch das Bistum Hildesheim hat sich mittlerweile zu dem Fall geäußert. Weihbischof Heinz-Günther Bongartz sprach von einem schrecklichen Rückfall, der für ihn mit einer besonderen Ohnmacht verbunden sei. Er sagte, falls sich die Vorwürfe gegen unseren Geistlichen bestätigen sollten, wäre dies eine furchtbare Verletzung unseres Vertrauens.
Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn Priester eben halt dieses Vertrauen, das sie eigentlich in den Gemeinden haben, auf diese Weise missbrauchen. Und insofern ist das ein Vertrauensverlust. Das ist keine Frage. Und deswegen sage ich auch ja nochmal in aller Klarheit, wie traurig mich das macht und wie sehr ich das auch eben halt nochmal als so einen Punkt erlebe, in dem man unglaublich zurückgeworfen wird. Ich kann das nicht wegretuschieren, sondern muss mich dem stellen, werde mich dem stellen und werde für Aufklärung eben halt sorgen. Und auch nach außen in einer Klarheit, in der deutlich wird, dass wir so etwas in unserer Kirche nicht zulassen. Und ich hoffe und wünsche, dass das ganz vorsichtig dann eben halt auch eine Möglichkeit ist, deutlich zu machen, dass wir um das Vertrauen der Menschen werben.
Das Bistum habe im Jahr 2006 erste Hinweise auf den beschuldigten Pfarrer bekommen. Eltern hätten sich beim Bistum über distanzloses Verhalten gegenüber Minderjährigen beschwert. Im vergangenen Jahr wurden diese Vorwürfe wiederholt. Das Bistum habe sie geprüft, es habe aber keine Hinweise auf sexuellen Missbrauch gegeben. Nun sei der beschuldigte Pfarrer zunächst einmal auf unbestimmte Zeit suspendiert worden. Ob der Mann auch seine Priesterwürde verliert, dazu konnte und wollte sich Weihbischof Bongartz heute noch nicht äußern. Das Bistum hat heute angekündigt, dass in den kommenden Wochen eine Präventionsbeauftragte ihr Amt aufnehmen soll. Sie soll helfen, in Zukunft solche Fälle zu verhindern.
Jan Lauer zu den neuen Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche im Bistum Hildesheim. Wie brisant waren sie denn nun, die verschwundenen Baupläne für die neue Zentrale des Bundesnachrichtendienstes in Berlin? Zeitungsberichten zufolge haben sie doch sicherheitsrelevante Angaben enthalten, zum Beispiel Angaben über Laboratorien und Büros und nicht nur über Parkhaus und Kantine. Ins Visier gerät jetzt zunehmend der Chef des BND, Ernst Urlau. Anja Günther dazu aus Berlin.
Kurz vor Ende seiner Karriere könnte es für Ernst Urlau noch einmal ungemütlich werden. Der Chef des Bundesnachrichtendienstes wird im Dezember 65 Jahre alt, geht also bald in Ruhestand. Ob sich Urlau aber tatsächlich bis zum offiziellen Amtsende hält, darüber wird spekuliert. Wie steht die Kanzlerin zum Chef des Bundesnachrichtendienstes? Regierungssprecher Steffen Seibert antwortete knapp.
Herr Urlau genießt das Vertrauen der Kanzlerin.
Ob es personelle Konsequenzen an der Spitze des Bundesnachrichtendienstes geben könnte, dazu sagte Seibert nichts. Was war passiert? Ernst Urlau hatte vor einer knappen Woche erklärt, bei den gestohlenen Bauplänen für die neue BND-Zentrale in Berlin handele es sich nicht um brisantes Material. Medienberichten zufolge verschwanden aber unter anderem Zeichnungen von Laboratorien, Personenschleusen und einem Spezialarchiv, Papiere, die durchaus als sicherheitsrelevant gelten. Urlau hatte bei seinen Äußerungen auf die noch laufenden Untersuchungen einer speziellen Sicherheitskommission verwiesen. Urlau bezog sich also auf Erkenntnisse, die ihm zum damaligen Zeitpunkt, das war am 12. Juli, vorlagen. Darauf verwies heute auch Regierungssprecher Seibert und ergänzte:
In Sachen des BND-Neubaus ist es jetzt, glaube ich, das Richtige, einfach die laufenden Untersuchungen der verschiedenen Sicherheitseinrichtungen abzuwarten und dann zu einer Gesamtbetrachtung zu kommen. Und daraus können die Experten dann die notwendigen Konsequenzen für das Sicherheitsmanagement dieses Neubaus ziehen.
Urlaus Äußerungen aber waren, ob nun Momentaufnahme oder nicht, mindestens ungeschickt, findet so mancher Unionspolitiker. Möglicherweise muss die neue Geheimdienstzentrale aufwendig umgebaut werden. Laut Sebastian Rudolph, Sprecher des Bundesbauministeriums, hängt vieles davon ab, ob wirklich sicherheitsrelevante Dokumente verschwunden sind, wie der Fokus berichtet.
Die grundsätzliche Frage für uns ist, und das bezieht sich dann auch auf mögliche Umbaumaßnahmen, sind diese Dokumente, die dem Fokus vorliegen, sind die echt? Und wenn sie echt sind, was sind das genau für Dokumente?
Alles wartet nun also auf den Bericht der Sicherheitskommission. Der soll nach Angaben der Bundesregierung zeitnah vorgelegt werden.
Anja Günther aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Man glaubt es ja nicht, aber die EU-Kommission schätzt, dass derzeit 30 Millionen Menschen in der EU kein eigenes Bankkonto haben. Das sei ein untragbarer Zustand, meint der zuständige Binnenmarktkommissar Barnier. Auch Menschen mit Finanznöten bräuchten ein Konto, sagt er. Sollten die Mitgliedsländer und die Banken nicht binnen eines Jahres dafür sorgen, droht die EU mit einer gesetzlichen Regelung.
Nach einem Jahr werde ich mir die Situation noch einmal anschauen mit der ganz klaren Idee, wenn es nicht auf dem normalen Weg funktioniert, werden wir den gesetzlichen Weg wählen. Per Richtlinie könnte die EU-Kommission dann ein Konto für jedermann festschreiben. Bisher gibt es in der EU keine einheitliche Regelung, wann und unter welchen Bedingungen die Banken ein Konto bereitstellen müssen. Verbraucherschützer halten das für nicht entschlossen genug. Die Brüsseler Behörde sei schon kurz davor gewesen, ein entsprechendes Gesetz auf den Weg zu bringen, sagt Christina Buchmüller, Bankenexpertin beim Bundesverband der Verbraucherzentralen, und ist jetzt enttäuscht.
Wir waren schon mal viel weiter in der Diskussion. Es wurde bereits festgestellt, wir müssen hier für einen gesetzlichen Anspruch sorgen auf EU-Ebene. Und jetzt wird gesagt, nein, wir sorgen doch nicht dafür. Die Mitgliedstaaten sollen gucken, dass das läuft. Das ist ein ganz großer Rückschritt.
Die Banken sehen das ganz anders. In Deutschland gibt es seit über 15 Jahren eine Empfehlung des Zentralen Kreditausschusses. Demnach sollen die Banken im Prinzip jedem ein Konto bereitstellen, auch Menschen, die verschuldet sind. Dieser Weg habe sich bewährt, sagt Kerstin Altendorf, Sprecherin des Bundesverbands der Deutschen Banken.
Mittlerweile haben wir 2,1 Millionen solcher Girokonten in Deutschland. Und jemand, der das nicht bekommt, kann sich auch ganz kurzfristig bei uns beschweren, bei unseren Ombudsleuten, und kriegt dann innerhalb von 4 Wochen in den allermeisten Fällen auch sein Konto.
99% der deutschen Bevölkerung verfügten inzwischen über ein Girokonto. Auch in Frankreich und Belgien, wo es eine gesetzliche Verpflichtung für die Banken gibt, sei der Anteil nicht höher. Verbraucherschützerin Buchmüller sieht aber eher die Menschen, die nach wie vor über kein Girokonto verfügen. Hunderttausende seien das immerhin in Deutschland. Ein Gesetz sei auch notwendig, um festzuschreiben, was ein Konto beinhalten muss. So verweigerten die Kreditinstitute ihren finanzschwachen Kunden oft wichtige Funktionen.
Wenn ich ein Konto habe, mit dem ich keine Dauerauftrag ausführen kann, mit dem ich keine Lastschriften einlösen kann, bei dem ich keine Zahlungskarte bekomme, sodass ich nicht bargeldlos Zahlungen ausführen kann, dann brauche ich in Anführungszeichen das Konto ja gar nicht, weil ich mit dem Konto nicht die Dinge machen kann, die ich aber für das tägliche Leben brauche.
Auch überzogene Gebühren müssten gesetzlich verboten werden. Die Banken halten die bestehenden Regelungen dagegen für ausreichend. So können sich die Kunden bei Ombudsmännern beschweren, wenn ihnen ein bestimmtes Konto verweigert wird. Auch ein spezielles Pfändungsschutzkonto helfe Menschen, die hoch verschuldet sind. Im Falle der Pfändung bleibt dieses Konto bestehen. Dafür erheben die Institute unterschiedliche Gebühren, räumt Bankensprecherin Kerstin Altendorf ein.
Es gibt Institute, die dafür auch eine Gebühr verlangen. Wichtig ist aber auf jeden Fall, es muss im marktüblichen Rahmen sein. Es darf also kein Wucher sein.
Dass die EU-Kommission auf das Problem hinweist, begrüßt der Bankenverband aber. Schließlich sei der Zugang zu einem Girokonto Voraussetzung dafür, am Wirtschaftsleben teilnehmen zu können.
Ein Recht auf ein Bankkonto, Wolfgang Landmesser berichtete aus Brüssel. Das war's für heute im Echo des Tages. Sie finden diese Sendung wie immer auch im Internet in unserem Podcast-Angebot ndr.de/info und wdr5.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Am Mikrofon war Andreas Sperling.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.